Ausführungen. Ich bitte Sie jetzt um Ihre Fragen und Wortmeldungen. Bitte schön.
Zu dem ersten Einwand würde mich interessieren, was Ihre Antwort ist, weil ich den so stark finde. Der Einwand war doch, dass Sie eben doch nicht extensionsgleich sind, wie die optische Theorie, die wir ursprünglich hatten, und die konsequenzialisierte Version, weil der unparteiische Beobachter zu anderen Urteilen geführt werden kann. Ich kann es auch so formulieren, dass eine dritte Person sozusagen, dass der erlaubt sein müsste, Cora oder wie sie hieß, dazu zu zwingen, diese eine Person zu töten, damit dann insgesamt weniger Leute getötet wird, wenn diese dritte Person selbst nicht in der Lage ist, sozusagen es zu tun, aus ihrer Perspektive das eben besser ist. Und aus einer deontologischen Perspektive, die ursprünglich war, ist natürlich weiterhin verboten, diese Cora dazu zu zwingen, zu tun. Aus der neuen Perspektive wäre es möglicherweise erlaubt oder sogar geboten, dass diese dritte Person Cora dazu bringt, die andere Person zu töten. Haben wir also keine Extremismusgleichheit zu abweichen, wenn man wahrscheinlich, oder?
Also der Portner sagt da nicht so viel dazu. Vielleicht geht er davon aus, von dem Standpunkt der handelnden Person, da sind sie extensionsgleich. Und dass eine andere Person zu einem Urteil kommt, dazu sagt er nicht viel. Und ich halte es auch für einen starken Einwand.
Ja. Allein die Tatsache. Das ist die Handlung dieser Person. Sie können den Cora zwingen, das ist auch eine Handlung. Dazu dann eben abweichende Urteile.
Ist ja auch paradox, dass man gar kein einheitliches Urteil mehr fällen kann. Je nachdem, welchen Standpunkt sie einnehmen, fällen sie andere Urteile. Aber dazu hat Popp ist meines Erachtens nichts viel gesagt. Das sind eigentlich eine ziemlich paradoxe Konsequenz dieser Theorie, dass man auf den Standpunkt nicht sagen kann.
Bitte.
Ja, vielen Dank. Ich fand das eine sehr beeindruckende Demontage am Schluss dieses Vorschlags. Ich habe nur eine Frage dazu. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Vorwurf, dass sozusagen die deontologische Theorie in irgendeiner Hinsicht paradox ist, weil man weil sozusagen Handlungen verbietet, die, wenn man sie ausführen würde, die Gesamtanzahl dieser Handlungen dann reduzieren würde. Weil ich mich frage, ob dieses Urteil, dieser Vorwurf der Paradoxie nicht sozusagen selbst einen konsequenzialistischen Standpunkt eigentlich einnimmt und man da eben entgegenhalten könnte, darum geht es den Deontologen gar nicht, sondern genau wie Sie auch herausgestellt haben, hier geht es eigentlich nur um ein akteurrelatives Urteil, zu sagen, jemanden zu töten ist schlecht, du solltest es nicht tun, egal was die Konsequenzen sind. Also ich wollte Ihnen jetzt gar nicht das zuschreiben, diese Beschreibung, aber mich verwundert das halt etwas, weil das wäre ja gerade der Punkt des Deontologen, zu sagen, natürlich weiß ich darum, dass die Konsequenzen so und so bestellt sind, aber dennoch ist das kein berechtigter Einwand.
Mit dem Einwand halte ich in der Tat für stark. Ich weiß nicht, wie man den kräften kann. Aber sobald man sagt, es ist schlecht, dass ich ein Versprechen breche, das ist eine schlechte Handlung, eine verwerfliche Handlung, scheint sozusagen die Rationalität zu greifen, die man sonst auch in allen Fällen anwendet, und zu sagen, das Schlechte ist rational zu minimieren. Und ich könnte das machen, indem ich selber mal ein Versprechen breche. Wenn ich das nicht mache, lasse ich eben zu, dass viele von diesen Handlungen, die ich als verwerflich bezeichne, ausgeführt werden, obwohl sie auch so verwerflich sind.
Ja gut, aber ich würde halt, darf ich nochmal?
Ja,
ich würde halt sagen, den Deontologen geht es aber doch gar nicht darum, dass diese Handlung an sich verwerflich ist, sondern eben darum zu verbieten, dass ich als Person sie tue in dem Moment. Also ich finde es halt ganz erhellend, der Thomas Nagel hat ja mal dazu geschrieben, dass es sozusagen einfach nur zwei Perspektiven sind, die man hat. Also einerseits haben wir diese kollektive Perspektive, wo wir einer von vielen sind, und da kommen wir vielleicht wirklich zu dem Urteil, es wäre jetzt besser, irgendwer sollte Cora, ich weiß es nicht, wen töten, damit letztlich zwei Leben gerettet werden. Aber in dem Moment, wo ich wieder meine eigene Perspektive einnehme und ich derjenige bin, der es tun müsste, schwimme ich sozusagen vollständig gegen den normativen Strom, und dann kommt dann diese deontologische Perspektive, die sagt, und das ist aber eben falsch, auch wenn aus der kollektiven Perspektive das vielleicht richtig ist. Und dass da natürlich ein gewisser Widerspruch ist, aber dass ich glaube, gegen diesen Einwand der Deontologie immer noch beharren wird und sagen, du redest über kollektive Konsequenzen, ich rede eben über diese individuelle Perspektive und wir brauchen beides.
Ja, aber gerade das Nägel von diesen zwei Perspektiven spricht, und da kann es ja auch nicht auflösen, zeigt ja, dass da ein Widerspruch ist, dass man das nicht irgendwie in Einheit Theorie bringen kann, so leicht. Man hat eben diese zwei Gesichtspunkte. Einerseits, als Beobachter denkt man, zwei Verletzungen sind groß, sind schlechter als eine Verletzung. Im Verstand des Akteurs denkt man eben, ich darf das nicht tun, aber man bringt das nicht in eine kohärente Theorie, so leicht kann.
Zuerst der Kollege.
Ja, ich fand Ihre kritischen Punkte auch sehr überzeugend. Ich hatte am Schluss fast den Eindruck, dass man das noch etwas stärker machen könnte, oder vielleicht ist das auch Ihre Absicht zu lesen. Nämlich, was ja bleibt als einziger Vorteil dieser konsequenzialisierten Theorie, ist dass es eine Lösung dieses Paradoxes der Deontologie erlaubt, und zwar, dass man immer noch sagen kann, okay, die gebotene Handlung ist immer die beste, oder die Handlung, die das Gute maximiert, ist immer moralisch erlaubt. Und jetzt schien es mir am Schluss fast so, als wäre diese Portmore-Strategie nur eine verbale Lösung, ein verbaler Trick fast, könnte man sagen, um dieses Paradox zu lösen, indem er sagt, naja, ich nenne eben das für den Akteur A gebotene jetzt das Beste für den Akteur A. Und damit habe ich das Problem gelöst. Aber es widerspricht eben dem, wie man intuitiv dieses Wort das Beste, das Gute nennt, so verstehen würde.
Wobei nicht das Beste für den Akteur, sondern vom Standpunkt des Akteurs.
Ja, genau.
Das
genau.
Das
ja,
vom Standpunkt des Akteurs. Ja, das stimmt. Und das macht es eben auch nicht mehr so compelling. Das ist eben viel weniger einleuchtend oder zwingend als die ursprüngliche Idee, dass man das Gute maximiert. Und eben dazu kommt eben das, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass man drei Standpunkte unterscheiden muss und dass unterschiedliche Urteilen kommt.
Und dass es auch irgendwie so einen Clash gibt, im Widerspruch mit den begrifflichen Intuitionen, die man mit dem Guten eigentlich verbindet.
Ja.
Letztlich ist es ja
genau, ich muss die Konsequenz auch ziemlich stark umdefinieren eigentlich. Das ist ja nicht mehr das, was man ursprünglich darunter verstand. Man hält nur daran fest, dass man irgendwie was maximiert, dass es immer erlaubt ist zu maximieren, aber eben nicht mehr das Gute, sondern das Gute von meinen Schwankungen aus.
Bitte schön.
Ich habe mich gefragt, ob man intrinsisch schlechte Handlungen mit Töten, Foltern und so weiter überhaupt Akteure eigentlich nicht interpretieren muss. Das ist zwar eine Lesart deontologischer Theorien, aber ob man auch sagen könnte, es ist einfach schlecht, wenn ein Töten passiert. Es war egal, wer das macht. Und dann hätte man zumindest bei Verboten keine Standpunktsrelativität mehr. Und die
ja, aber dann hat man ja erst recht, das was die...
Paradox.
Nee, nicht das Paradox, sondern dann hat man dann das... was Dialogen nicht wollen, wenn Töten an sich schlecht ist und nicht mehr Akteur relativ schlecht ist, dann heißt das ja, dann gilt ja erst recht, ich soll das Töten minimieren und ich soll selber töten, um andere Tötungen zu behindern.
Und das ist ein Paradox.
Nee, dann habe ich jetzt alles ja kein Paradox, dann ist ja nicht mehr Paradox. Wenn ich das so interpretiere, dann heißt es ja, ich minimiere immer die schlechten Handlungen, ich tue immer das, was die schlechten Handlungen minimieren, das ist ja nicht mehr passend rational, das ist ja das, was die Konsequenzisten wollen. Das wäre das, was eine andere Form von, ja, eine andere Art von Konsequenzialisierung, das nennen McNaughton und Browning, nennen das den konsequenzialistischen Staubsauger. Die sagen einfach, was immer den Logen, was denen wichtig ist, irgendwelche Werte, Würde, Ehrlichkeit oder so, das nehmen wir auf in unsere Theorie des Guten und maximieren dann diese Werte. Zum Beispiel, wenn Würdeverletzung schlecht ist, dann sagen wir halt, es ist immer geboten, die Würdeverletzung zu minimieren. Da hat man dann zwei akteurneutralen Regeln. Und nehmen die Konsequenzialisten die Werte der Entlogen auf, aber kommen dann zu anderen Moralteilen, nicht zu denen, die Popper, zu den Popper gelangt, sondern zu den konsequenzialistischen. Man soll immer gute Verletzungen minimieren. Und das wollte der Popper gerade nicht, deswegen war die aktuelle Relativität. Deswegen ist das so wichtig für den Popper.
Ja, bitte.
Also eine Ihrer Gegeneinwände war, dass die Konsequenzialisierung dazu führt, dass man jetzt alle die mir von allen Standpunkten ausbetrachten kann. Erscheint mir dann einleuchtend, gleich einleuchtend, wenn man bedenkt, dass es so eine Art Universalrelativismus führen könnte. Die Motto war zwar eigentlich ganz gut, für mich die Rang ausgebaut zu haben. Klar, für die anderen war es schlecht, aber das ist ja dann nicht mehr umschalten. Das ist natürlich wichtig, aber auf den zweiten Blick bin ich ganz sicher, ob der Einwand zu kräftig ist, denn im Grunde genommen hängt sowohl in konsequenzialistischen Theorien mit subjektiven Werttheorien als auch in deontologischen Theorien einiges vom Standpunkt ab. Also denken Sie an den Utilitarismus als eine Form konsequenzialistischer Theorien, das ist eine Theorie mit subjektiver Werttheorie. Also da ist der subjektive Standpunkt ja schon in die Werttheorie mit eingebaut. Und ich bin der Meinung, dass viele Konsequenzialisten das auch als Stärke der Position begreifen würden, denn da kann keiner kommen und an sagen, es ist eigentlich nur gut für dich, die du überhaupt nicht als gut empfinden. Es ist eigentlich ganz gut für dich, dass du nicht wählen darfst. Und die merken, realistisch ist es zwar nicht, aber es ist trotzdem gut für dich. Das kann man mit den Utilitaristen nicht mehr weiß machen. Das ist ja auch kein Zufall, dass die Utilitaristen sich für allgemeine Zahlen entscheiden. Gleichermaßen, wenn man dann zum Beispiel irgendein Dilemma auf irgendeine Weise in die deontologische Universalisierungsformel einspeist, dann muss ich ja darüber nachdenken, ob die Maxime universalisierbar ist. Und die Annahme, dass jeder Mensch notwendigerweise zum gleichen Ergebnis kommt, was die Universalisierbarkeit anbelangt, ist ja eigentlich Spekulation. Zunächst mal ist klar, ich muss nachdenken, muss mich meines eigenen Verstandes bedienen und entscheiden, dass die Maxime universalisierbar ist. Und dann entscheide ich auch erstmal von meinem eigenen Standpunkt aus. Und dann ist es dann Spekulation, dass ich diese
Das ist aber was anderes, als was Portmore vertreten würde. Also im Utilitarismus kommen trotzdem alle zum gleichen Urteil. Wenn ich weiß, was ihre Wünsche, ihre Interessen sind und die Interessen der anderen Personen, dann kann ich irgendwie aggregieren und sagen, was die beste Handlung ist. Und dem müssen natürlich alle zustimmen. Insofern ist es objektiv. Es ist nicht standpunktabhängig. Auch Sie, wenn ich der Akteur bin oder wenn Sie die Akteurin sind, müssen das gleiche Moralteil fällen wie die Betroffenen oder wie die unparteiischen Beobachter. Solange man die Interessen der Betroffenen kennt, oder wie viel Lust sie empfinden, müssen alle zum gleichen Ergebnis kommen, unabhängig vom Standpunkt, den man einnimmt. Der unparteiische Beobachter kommt zum gleichen Moralteil wie Sie als Akteurin. Und das ist hier bei Portmore nicht gegeben. Da ändert sich das Urteil vom Standpunkt, den Sie einnehmen.
Handelt es sich da einen Nachteil der deontologischen
Theorie? Das würden Deontologen auch nicht sagen. Das ist einfach ein Nachteil, ein eigener Nachteil. Eingestellte Nachhaltigkeit. Die Ideologen wollten ja auch sagen, meinetwegen, es ist immer verboten, der Beobachter würde sagen, es ist verboten, eine Person zu töten und zwei zu retten, der Akteur würde es auch sagen und die Betroffenen auch. Das ist sozusagen ganz eingestellte Nachhaltigkeit der Theorie.
Ich weiß nicht genau, je nachdem, wie ich die Maxime formuliere und wie die Universalisierungsformel
gut, vielleicht wenn es jetzt so kantisch, dann kann es vielleicht sein, aber wenn es jetzt irgendwie an Ross denken, wo es einfach bestimmte Verbote gibt, soll es nicht töten, soll es nicht lügen und soll es sagen, die ist unabhängig vom Standpunkt, da müssen wir alle zum gleichen Ergebnis kommen, egal welchen Standpunkt wir einnehmen.
Gut, im Interesse unserer Sauerstoffversorgung werde ich den Grabenkampf jetzt beenden. Ihnen noch einmal für den Vortrag danken.